Schreibgespräche, zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors mit Katrin Krämer.
Wir sind heute an einem Ort, der meinem Gegenüber nicht nur, aber auch fürs Schreiben sehr viel bedeutet, im Café Nun. Und das erklärt vielleicht die kleine Geräuschkulisse im Hintergrund aus Kaffeemaschinen und Geschirrklappern. Ich spreche heute mit Franziska Schubert, dem Bremer Theaterpublikum gut bekannt, denn sie war bis 2012 festes Ensemblemitglied am Schauspielhaus, spielt weiterhin als Gast immer mal wieder auch im Schnürschuhtheater zu sehen und sie ist mittlerweile Autorin. Vielleicht fangen wir mal mit diesem Raum an. Warum ist der für dich ein guter kreativer Raum?
Also ja, das ist eine interessante Geschichte, weil als ich hier angefangen habe 2003, 2004 noch bei Klaus Pirwos, direkt frisch von der Schauspielschule kommt, da war dieses Foyer hier ein vollkommen anderer Ort. Und ich finde, wenn ich hierher komme, gibt es immer dieses Gefühl von dem Vorher-Nachher. Und das Vorher war so abgrundtief hässlich und ungünstig, dass ich nie für möglich gehalten hätte, dass der Michael Bürgerding ja jemanden beauftragt hat, der das verwandelt und mit so viel Gewinn zu einem so tollen Treffpunkt, Café, Foyer, Veranstaltungsort, also das vereint ja so viele Dinge, gemacht hat. Und es ist vor allen Dingen auch ein toller Raum zu arbeiten. Und ich habe hier, ja, ich habe diesen Ort mir ja auch gewünscht, weil ich hier Theater gespielt habe viele, viele Jahre und hier viele tolle Leute immer durchgehen und dran vorbeigehen, die ich mag und schätze und kenne, aus allen Bereichen, die im Theater halt arbeiten. Und dann habe ich hier halt auch geschrieben und habe auch für mein Studium, was ich ja auch noch gemacht habe in den letzten Jahren, auch hier gelernt zum Teil und mich auch mit so kleinen Lerngruppen getroffen. Das ist halt ein toller Ort dafür.
Also aufgeladen mit vielen Erinnerungen für dich auch. Das Studium, das war, du bist jetzt als Sozialarbeiterin auch tätig in Bremen. Also noch so ein Brotberuf richtig dazu, kann man das so sagen, zu allem Kreativen, was du so tust?
Absolut. Also das ist eine Absicherung und ein Brotberuf. Aber dieser Wille oder Wunsch, noch mal was zu studieren und dass es dann die soziale Arbeit wurde, ist auch eine politische Entscheidung gewesen.
Bleiben wir nochmal beim Schreiben. Du hast es schon angedeutet, dass du hier auch geschrieben hast oder schreibst. Ich dachte gerade, wenn wir noch mal ganz kurz in diese Räumlichkeiten eintauchen, es hat ja auch sowas von Transitraum. Also man geht von draußen aus seiner realen Welt, aus seinen Arbeitszusammenhängen, aus den Alltagszusammenhängen durch in einen ja wirklich kreativen Ort und kommt vielleicht aus dem Schauspielhaus hinterher als Zuschauer auch verändert raus, bestenfalls. Das mag dir als Schauspielerin vielleicht auch so gegangen sein, als du hier noch tätig warst, dass man doch eintaucht in eine völlig andere Welt. Wie ist das denn, wenn du dich mit Texten beschäftigst, die du schreibst?
Ja, da ist es, glaube ich, auch, gelingt einem das ja auch unterschiedlich intensiv einzusteigen in so eine Welt. Manchmal berührt man sie nicht wirklich, manchmal kommt man richtig rein und will auch nicht mehr raus, aber man ist dann gezwungen rauszukommen, ne, durch Umstände. Aber ja, so dieses Ein- und Aussteigen, das ist, glaube ich, auch etwas, was ich so ein bisschen geübt habe. Durch die Wohnumstände, durch die Kinder, durch dieses trotzdem sich kreativ noch betätigen wollen. Und man hat ja dann nicht mehr so diesen Raum der Ruhe, sondern man muss sozusagen diese Ein- und Ausstiege üben. Und das Schöne hier am Theaterspielen ist ja diese Flüchtigkeit. Also man sitzt hier und arbeitet und da läuft dann vielleicht eine Vorstellung oder man wartet auf jemanden, der drin ist oder drin spielt, weil man selber schon drin war und dann ist das ja in dem Moment auch wieder vergangen. Das ist natürlich was total Spannendes, ne, was das Theater hat.
Ja, und eigentlich unterscheidet sich das aber ja auch vom Schreiben, wo du ja gezwungen bist, dich mit Sprache auseinanderzusetzen, die zu Papier zu bringen und die bleibt. Also es sei denn, du streichst die Sätze durch, aber du musst ja festhalten an einem Text, an dem du arbeitest. Ist das schwieriger oder ist es vielleicht auch gar nicht zu vergleichen miteinander?
Das ist spannend, dass du das fragst, weil ich habe das Gefühl, ich habe im Schreiben eine Flüchtigkeit, die manchmal auch als nicht gründlich genug gesehen werden kann und die sich dann aber auch wieder unterscheidet mit Passagen, wo es sehr gründlich und sehr intensiv ist. Und das ist aber auch das, was mich interessiert. Also mich interessieren so diese Gegensätze von, wann darf Spannung abfallen und wann kommt Spannung wieder? Oder was erlaubt einem so eine Geschichte und was erlaubt einem auch so das persönliche Interesse dahinter, wie man damit umgeht? Und das sind ja so Schichten. Und ich glaube, dieses Schichtenlegen, das kommt ganz stark aus dem Spielen bei mir.
Du hast dich ja als Schauspielerin sehr lange Jahre mit fremden Texten beschäftigen müssen. Wann ist denn in dir der Gedanke erwachsen oder der Wunsch und die Absicht, selber Text zu verfassen?
Ja, bei mir ist es auch so gewesen, dass ich schon als Jugendliche eingestiegen bin, aber überhaupt nicht mit dem klassischen Schreiben. Also dieses Narrativ gilt jetzt nicht, ne, was ja sehr viele AutorInnen auch haben, sondern mit dem Tagebuch schreiben. Ich habe auch im Deutsch Abitur habe ich auch Tagebücher als Thema gehabt und das war für mich ganz toll, da musste ich mich nicht vorbereiten, weil ich hatte einfach so viele Tagebücher gelesen von anderen Menschen und auch angefangen Tagebuch zu schreiben. Und das war dann eher der Einstieg, wo dann auch mal so kleine andere Sachen kamen. Aber ich erinnere mich eigentlich eher, dass ich so mit 18, 19 angefangen habe zu schreiben und das habe ich aber eigentlich so gut wie keinem gezeigt. Das war einfach nur ein Vorgang für mich.
Hat sich denn, indem du jetzt ja nochmal professioneller schreibst, also es gibt ja eine Menge Texte von dir inzwischen, auch dein Blick verändert auf Fremdtexte, wenn du noch spielst, dass du das Gefühl hast, ich hätte dann jetzt ein anderes Rhythmusgefühl, hätte ich diese Zeile geschrieben, dann würde ich dem aber eine andere Gewichtung geben, dem Satz, sowas?
Ja, das habe ich schon, wobei so Theaterstücke schreiben nochmal so eine Gattung für sich ist, die auch besonders schwer ist. Also ich habe mich auch schon an einem versucht, ist nicht wirklich in der Vollendung gelungen, müsste ich nochmal ran, habe ich jetzt aber gerade keine Motivation. Es fällt einem, glaube ich, nur auf, wenn was nicht so richtig gut ist. Aber ich finde, viele Texte, die man so spielt, sind einfach auch wirklich ganz gut. Also, und an diese großen Klassiker und so, das sind ja so Stile, da würde ich mich gar nicht maßen zu beurteilen, wie das ist. Aber ich finde, wenn man so ein Kleist spielt und spricht, das sind einfach Bilder, die der erzeugt, da kommen einfach die Sachen von allein. Oder auch Hauptmann, finde ich, das ist so, ich finde, der schreibt Figuren, die kann man vom Blatt spielen. Also, ne, das machen wir SchauspielerInnen ja nicht. Wir proben und haben ja auch einen langen Prozess und das ist auch wichtig, hat ja viele Gründe. Aber ich finde, der schreibt Figuren, die man vom Blatt spielen könnte. Und das ist natürlich eine Wahnsinnsqualität.
Hauptmann ist eigentlich ein gutes Stichwort, weil das sind ja auch Sozialdramen im weitesten Sinne, kann man sagen. Wenn wir über dein Schreiben reden und wir werden gleich ja noch genau auf deine Texte schauen, würdest du sagen, dass du dir mit dem Schreiben eine eigene Welt kreierst oder eigentlich ja umgekehrt, dass du sagst, ich möchte mir die Welt, die mich beschäftigt, mit all ihren Problemen reinholen, also sozusagen beides miteinander verbinden?
Das ist ganz stark beides. Also bei Wüst und Meer, das Buch, was jetzt rausgekommen ist und ja dann auch Buchpremiere hat nächste Woche, da war es wirklich so, auch eine Bewältigung zu ermöglichen, für mich mit diesen Dingen umzugehen, die ich recherchiert habe und auch durchs Studium erfahren habe. Ja? Also diese ganze Migration und Flucht, was das eigentlich genau bedeutet, wenn man da näher hinschaut und sich auch die Kontexte anguckt. Und das hat dann dazu geführt, da einfach einen Umgang mitzufinden im Leben, was eigentlich parallel zu unserer Welt passiert. Das hat das so inspiriert. Und es gibt aber auch das Gegenteil, was dann aus mir selber kommt und keine Inspiration von außen findet.
Ja, ist beides zu finden. Lass uns ruhig mal bei dem anfangen, wo ich das Gefühl habe, das ist so wie ein Durchlauferhitzer vielleicht für dich gewesen, als du nämlich ein Stipendium hattest in Hamburg-Bergedorf, da warst du Stadtschreiberin, warst eine Weile da und hast dich angedockt an ein Einkaufszentrum, ans Einkaufszentrum Bergedorf und hast da gesessen und Leute beobachtet und mit Leuten gesprochen und das dann ja auch zu Papier gebracht. Das ist ja ein sehr besonderer Ort, kann man sagen, und da kommst du vielleicht auch oder bist mit Menschen in Kontakt gekommen, mit denen man sonst gar nicht so häufig spricht. Was war das für eine Erfahrung für dich, auch für dein Schreiben?
Also ich hatte in diesen 4 Monaten Literaturstipendium in Hamburg 4 verschiedene Schreibtische an 4 verschiedenen Orten. Und ein Schreibtisch war dann in diesem Einkaufszentrum, das war die letzte Station. Das war unglaublich interessant. Die Bergedorfer Zeitung hat mir da so einen Raum eingerichtet, so einen alten Handyshop. Und da saß ich und dann wurde ich irgendwie auch so beworben. Und das war einfach eine abstruse Situation. Ne? Da kommt man dahin, wie zur Arbeit, setzt sich hin und wartet, bis Menschen reinkommen, sich trauen, mit einem zu sprechen. Und da gab es wirklich die absurdesten Situationen. Das war auch für mich ein bisschen befremdlich, weil es ja so was ganz Komisches ist, wo man so ein bisschen sich auch überwinden muss. Aber irgendwie war es auch ein unglaublich spannendes Erlebnis. Und man muss natürlich dazu sagen, die meisten Menschen, die so berufstätig sind, sind nicht gekommen zu den Uhrzeiten, ne, in diesen Vormittagsstunden. wo ich da saß, sondern eher so die Älteren sind gekommen und haben unglaublich schöne Geschichten erzählt. Sehr, sehr viele haben mich wirklich so als Beschwerdestelle benutzt. Es gab unglaublich viele Beschwerden über diesen Stadtteil, über die Baumaßnahmen, über die AusländerInnen, über alle möglichen Themen, die die Menschen beschäftigt hat. Und das war schon so ein bisschen so eine Seismographenposition. Was geht eigentlich in den Leuten vor? Was beschäftigt sie? Und wie viel Aggression bringen sie zum Teil auch mit? Und dann hat ja in der Hälfte der Zeit die Bergedorfer Zeitung so eine Bestandsaufnahme gemacht von meinen Erlebnissen, ne, was ich so mitbekommen habe, dass da so viel Beschwerden kommen. Und dann haben die das gelesen und dann kamen sie und haben erzählt, was alles schön ist. Also das war total lustig.
Man ist ja dann wirklich anders in Berührung, als wenn man am Theater ist, für sich schreibt. Man lebt ja dann wirklich doch in seinem sehr eng begrenzten Raum. Was hat diese Erfahrung nochmal für dich bedeutet, für deine Weltsicht und vielleicht dann auch für deine Schreibsicht?
Ja, dass natürlich so diese ganzen politischen Haltungen ja auch immer ein Abbild sind der Arbeit, die man an sich selber nicht macht, ne? Also dieses Schimpfen auf Unterstützung für Menschen mit Migrationsbiografien, für Geflüchtete. Da war ja gerade ein Mann, der da unglaublich drauf geschimpft hat. Alte Hotels, die zu geflüchteten Unterkünften umgebaut wurden und was die alles bekommen, einfach so. Das ist natürlich einfach auch immer leichter, sich auf etwas draufzusetzen und eine Aggression irgendwie loszulassen, als zu gucken und zu spüren, wie geht's mir, warum geht's mir so, was kann ich für mich Gutes tun, ne, sich so zu beschäftigen mit den eigenen Gefühlen wie Traurigkeit. Und ich finde, das ist halt für uns alle leichter, Schuld zu verteilen. Es ist für uns alle erstmal leichter, Aggression zu empfinden. Es ist aber eigentlich ganz wichtig, dass wir in der Demokratie auch als Individuum an uns arbeiten und sagen, wer bin ich? Ich bin arbeitslos, langzeitarbeitslos, ich fühle mich benachteiligt, vielleicht bin ich auch einsam. Und das sind alles total wichtige und zu akzeptierende Gefühle, die auch Toleranz brauchen. Aber die legitimieren einen nicht dazu, irgendwie mit Aggression gegen andere zu gehen. Ich finde, das hat man da in diesem Raum im Einkaufszentrum, habe ich zumindest da ganz gut gespürt.
Das war wahrscheinlich auch nicht so ganz leicht, dann damit umzugehen, könnte ich mir vorstellen. Wenn du dir vorstellen könntest, in Bremen so ein Stipendium zu haben und an Orte zu gehen, an besondere Orte, um zu beobachten, um zu gucken, um mit Leuten ins Gespräch zu kommen, wo wäre das?
Oh, da müsste ich überlegen, wo man sich da hinsetzt. Ich würde, glaube ich, direkt in die Innenstadt irgendwo hingehen, wo wirklich viel Fluktuation ist von Menschen. Und dann muss man eben auch gucken, dass man aktiv die Menschen auch zu sich reinholt, so, damit sie sich überwinden. Weil Geschichten erzählen ist ein Grund- und Urbedürfnis von uns Menschen. Und dieses sich veräußern über das eigene erlebte Leben und aber auch über die Dinge, die einen beschäftigen, das ist ja einfach so dieses Rauslassen und Loslassen und Kommunizieren und Aussprechen und jemand, der zuhört und vielleicht was dazu sagt oder die richtige Frage zur richtigen Zeit stellt, das ist ja etwas für unsere psychische Gesundheit unglaublich Wichtiges. Und diese Form von Verbindung und Begegnung ist ja wirklich wichtiger denn je, weil diese vielen Kommunikationsmittel, die wir haben, nicht wahrhaftige Kommunikation ist. Ne? Also das Gespräch richtig zu suchen und nicht nur ein Smalltalk oder irgendwelche Nachrichten auszutauschen, ist einfach etwas, was schützenswert ist. Und sich anzubieten und hinzusetzen, ist ja wie so eine Quartiersarbeit, ne, die es ja auch in der sozialen Arbeit gibt und die ich auch davor hatte. Das hat mir übrigens sehr geholfen, das Studium der sozialen Arbeit, was ja auch zu dem Zeitpunkt noch lief, als ich da in dem Einkaufszentrum saß, da so ein bisschen zu gucken, wie geht's den Menschen, was gibt es für Freizeitangebote, ne? Wie werden Menschen in Stadtteilen aufgefangen, wie geht so eine aktive Sozialarbeit in so Stadtteilen, und das war unglaublich hilfreich, dass ich das vorher so ein bisschen in der fachlichen Literatur auch durchgenommen habe.
Du hast eben nochmal so betont, wie wichtig Geschichten erzählen ist, auch das Auseinandersetzen mit dem, was einen selber beschäftigt. Und es wird jetzt ein bisschen persönlicher, weil du mir ja deine Texte auch geschickt hast für die Vorbereitung des Gesprächs, auch unveröffentlichte. Und in einem schreibst du über eine Autoimmunerkrankung. Ich nehme an, das ist deine und das ist keine fiktive Geschichte. Und die geht einem an die Nieren. Inwiefern hat dir denn das Aufschreiben dieser ganzen Leidensbiografie auch geholfen?
Ja, also erstmal ist mir wichtig zu sagen, was es ist. Ich habe eine Zöliakie und eine Diabetes Typ 1, beide. Das ist auch, macht auch so genetisch Sinn, dass das beides kommt. Und die Diabetes Typ 1 habe ich relativ neu. Also da lebe ich erst seit nicht mal anderthalb Jahren mit. Ich schreibe eigentlich gar nicht explizit über diese Erkrankung, aber ich glaube, die Motivation oder diese Räume in mir, die schreiben wollen, sind natürlich daran gekoppelt auch, dass ich das erlebe und dass das ein Teil meines Lebens ist und dass ich das managen muss und mich da ganz viel auch drum kümmern muss. Das ist sozusagen dann so ein Fundament, ne, was sich ins Leben schiebt und auf dem man dann lebt und das ja auch ganz viel verändert. Ne. Das ist erstmal auch eine große Krise und dann ist diese Kopplung dieser Erkrankung natürlich auch eine Distanz, die ich aufs Leben entwickeln muss, beziehungsweise so eine Position, die ich einnehme, dadurch, dass ich gefühlt immer so vor der Fensterscheibe stehe und die anderen sind im Haus und leben. Und ich bin so ein bisschen außerhalb. Und das ist natürlich etwas, was ja sehr viele Menschen fühlen. Das ist jetzt gar kein besonderer Status. Aber dadurch, dass es da so um Krankheiten geht, die Zöliakie ist ja so eine Ernährungsform. Man muss ja streng glutenfrei essen und auch Kontamination vermeiden. Das heißt, ich kann nicht gesellig sein mit anderen, so ganz locker irgendwo essen gehen. Das ist sozusagen nicht mehr möglich. Seit 10 Jahren habe ich die und die Diabetes Typ 1 ist halt ja etwas, wo die Bauchspeicheldrüse kein Insulin mehr produziert. Das heißt, ich ersetze ein Organ und mache das, indem ich Insulin berechne für alle Kohlenhydrate, die ich esse. Und das ist natürlich, muss gemanagt werden, ne? Weil das auch eine lebensbedrohliche Erkrankung ist. Und ich muss jetzt halt mich immer überwachen mit Hilfe von guter Technik. Und diese Kopplung von sehr ausgewählt essen dürfen, sich selbst versorgen, selbst organisieren, alles mitnehmen, das ist sehr, sehr anstrengend. Auch dieses Management von Diabetes Typ 1 hört nie auf, ne? Bis vielleicht irgendwann die Medizin eine tolle Idee hat. Und ich glaube, dass das erstmal mich in eine totale Krise gestürzt hat, was ja einfach ein Bestandteil des Lebens ist. Und ich glaube, ich bin ganz gut erprobt in solchen Krisen, weil es die immer wieder auch gab in meinem Leben. Und trotzdem gehen wir da durch. Ich glaube, das ist mir auch ganz wichtig, dass die Form von Resilienz ja etwas ist, das man nicht vermeidet, sondern dass man da ganz knallhart durchgeht und durch alle Gefühle und durch alle Schwierigkeiten, die sich auftun, dass man sich neu erfindet, sein altes Leben verabschiedet und sich wirklich neu hineinbegibt in etwas und damit leben lernt und eine ganz starke Form von Kontrolllosigkeit auch durchmacht. Das ist für uns Menschen ja sehr schwierig so. Und genau, und so sitze ich hier und erzähle darüber. Und natürlich gibt es auch Tage, die sind schwer. Und das kennen alle Menschen, die irgendwie versuchen, inklusiv zu leben, ne? Sich einfach immer wieder auch ins Leben zu begeben, in die Gesellschaft zu begeben, die stark ist und funktioniert. Und selber da so ein bisschen so verwundet zu sein, das lehrt mich unglaublich viel. Also das ist wirklich auch eine ambivalente Erfahrung. Ich würde gar nicht nur sagen, das ist schrecklich, sondern das ist wirklich, das ist sehr, sehr vielfältig. Und ich bin da immer noch auf dem Weg, das zu lernen und freue mich über jeden Tag, wo ich irgendwie das ein bisschen vergessen kann oder jetzt hier das Interview mache und habe dadurch ein unfassbares Bewusstsein für den Tod bekommen.
Das ist ein großes Thema, was wahrscheinlich sich auch auswirkt damit, wenn man sich mit existenziellen Gedanken beschäftigt, die fürs Schreiben dann wieder eine Rolle spielen mögen. Ich würde so gerne nochmal mit dir in die Räume gucken, in dir, die schreiben wollen, so hattest du es vorhin formuliert. Was sind das für Räume und was entsteht da für ein Bedürfnis, in diesen Räumen schreiben zu wollen?
Ja, manchmal, also wie ich so ins Schreiben reingerutscht bin, das war eigentlich wirklich forciert durch Corona, weil wir ja dann nicht mehr richtig spielen konnten und ich irgendein künstlerisch-kreatives Ventil brauchte. Und dann hat irgendwie so diese Pandemie mir irgendwie so diese Schreibräume eröffnet. Und dann kam das Studium dazu, wo wissenschaftliches Schreiben gelernt werden musste, was ja sehr penetrant und genau sein muss und wo ich wirklich unglaublich Schwierigkeiten hatte am Anfang und dann aber auch das ganz toll fand. Und dieses reglementierte Gefängnisschreiben, also was ja irgendwie negativ klingt, aber eigentlich ja ganz wichtig ist, dieses wissenschaftliche, penible Schreiben, hat dann diese Freiheit des literarischen Schreibens so krass befeuert, dass ich dachte, jetzt kann ich ja alles machen, jetzt kann ich ja vollkommen mich austoben, ich muss ja keine Quelle angeben, die Quelle bin ich selber. Und das hat das so forciert und auch befreit. Und diese Schreibräume, die so kommen, sind manchmal ein Satz und da wird dann auf einmal eine ganze Erzählung draus oder irgendwas, was mich umtreibt. Also Und die entstehen unterschiedlich. Also manchmal brauche ich Ruhe, manchmal kann ich im größten Krach schreiben. Das ist nicht wirklich, also ich kann das gar nicht richtig sagen. Das ist sehr flexibel irgendwie.
Und wenn du eine Idee hast, einen Gedanken verfolgst, bleibt der auch? Oder das, so haben wir ja auch das Gespräch begonnen, auch so mit der Flüchtigkeit oder dem, was du dann so manifestierst. Oder ist das etwas, wo du merkst, der hat sich festgesetzt, der ist vielleicht auch, hat sich eingeschlossen in einem Raum und vielleicht von innen abgeschlossen und ich rüttel jetzt aber so lange an der Tür, bis ich da wieder rankomme, obwohl er sich da noch verschanzt. Also bist du da hartnäckig oder denkst du manchmal, war wohl nur so eine Idee, komme ich jetzt auch nicht weiter, ich habe aber neuen Gedanken. Wie gehst du damit um, mit so dem Ideenkanon, den man als Autorin ja bestimmt hat?
Ja, auch ein wichtiges Thema. Ich bin gerade dabei zu lernen, wirklich da einer Idee auch mal zu vertrauen und dabei zu bleiben und nicht immer abzuhauen und dann noch mehr und noch mehr, sondern wirklich zu gucken, was ist auch zu viel für eine Geschichte? Was ist ein Abzweig zu viel oder auch ein Thema zu viel? Was öffnet nochmal einen Raum und was bringt einen sozusagen von diesem roten Faden weg? Das ist etwas, was ich irgendwie gerade so ein bisschen versuche, weil da kommen dann so viele Sachen und dann wird es irgendwie zu wenig begrenzt und dann braucht man so wie im Theater jemanden, der sagt, nee, mach mal das, lass mal das weg und dann machen wir das vielleicht später, aber das ist so, weniger ist mehr in der Hinsicht und das versuche ich so ein bisschen gerade mir selber beizubringen fürs Schreiben.
Ja, und um bei diesem Theaterbild nochmal zu bleiben, also du bist ja deine eigene Regisseurin, du inszenierst ja deine Bilder, du bist auch deine Bühnenbildnerin, das heißt, du musst dir die Bilder wirklich bauen, die tatsächlichen Räume, in denen die Geschichten dann spielen. Ist das für dich auch wirklich dann so ein erfüllendes Gefühl, also dass, wenn du das Gefühl hast, vielleicht da ist dann auch das berühmte Flow-Gefühl in dir, dass du denkst, wie toll, dass ich auf einmal alles selber machen darf, wo ich sonst ja nur immer in Funktion einer bestimmten Rolle war?
Ja, das ist es. Das ist ein ganz tolles Gefühl. Aber da muss ich auch das hinzuziehen, was sehr viele schreibende Menschen beschreiben, dass man sozusagen man selber ist und schreibt und total bei einem selber ist, in so einem Flow und gleichzeitig auch wieder so ein Paradoxon, völlig von sich selbst losgelöst. Sodass diese alle Texte oder was ich schreibe, ich habe da so eine unfassbar hohe Kritikfähigkeit, weil ich denke, wenn dir das nicht gefällt, das kann ich sowas von gut verstehen. Mir gefallen manche eigenen Texte auch nicht. Und bei manchen Texten, die ich lange nicht gelesen habe, denke ich, das habe ich geschrieben, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Weil diese Ambivalenz ist so stark. Ne? Das heißt, dieses Gefühl, ja, das ist so eine Floskel im Schreiben, es schreibt aus einem heraus. Damit hat man die ganze Zeit zu tun und das macht auch dieses Glücksgefühl aus. Also man ist gleichzeitig total bei sich und gleichzeitig ganz weit weg und bei so einer Art von Gemeinschaft, also wie so einem Kanal einer Kreativität, den viele anzapfen können. So empfinde ich das.
Ja, und dann kommt eben ein Text dabei raus wie Wüst und Meer. Das ist nämlich jetzt eine Premiere. Du hattest mir Wüst und Meer geschickt, auch als Datei. Das habe ich gelesen, aber du hast mir eben überreicht ein wunderschönes ein Päckchen, verpackt von der Buchhandlung Albatros. Das packe ich jetzt mal eben original und live aus. Man mag es gar nicht tun, weil es in so einem türkis- oder petrolfarbenen Papier eingepackt ist mit einem Goldbändchen drum. Und ich bin wirklich total gespannt. Das zieht, du hilfst. So. Und da sieht man es. Also das ist ein bisschen größer als ein Pixi-Buch vom Format her. Und um schon mal zu gucken, also Literatur-Quickie-Verlag, was hat es denn damit auf sich? Also was bedeutet überhaupt das Publizieren für dich? Du hast ja unveröffentlichte Texte auch, aber dieses zum Beispiel ist jetzt eben so als Büchlein erschienen. Wie kam es dazu?
Also ich habe ja in dem Rahmen des Literaturstipendiums Hamburg, Stadtschreiberin Hamburg, habe ich eine Erzählung geschrieben, In einem Haus heißt die. Und das war mein erstes Buch im Literatur-Quickie-Verlag. Das ist jetzt das zweite. Das ist ein ganz toller Verlag, der ist auch mehrfach ausgezeichnet, weil der hat die Idee gehabt, so Pixi-Bücher für Erwachsene zu machen. Und das Pixi-Buch-Format ist aber ein geschütztes Format, deswegen mussten die ein etwas größeres nehmen. Und die Idee ist halt, dass man überall, wo man hingeht, diese Bücher in den Jackentaschen, in den Hosentaschen fast mitnehmen kann und beim Arzt und in der Schlange einfach Literatur dabei hat und nicht eben in so einem dicken Buch, sondern eben in so kleinen Büchlein. Und das, finde ich, ist einfach eine ganz, ganz tolle Idee, so anstelle aufs Handy zu gucken, einfach in so ein Buch zu gucken.
Absolut, es fasst sich sehr schön an. Also es ist auch nicht mit so einem Plastikcover, sondern eben Papier. Es ist eine Illustration und die deutet dann auch schon ein bisschen auf den Inhalt hin. Und ich kann nur sagen, es ging mir nicht nur an die Nieren, auch ans Herz, diese Geschichte. Es ist ja die Geschichte von zwei Frauen, die aus Eritrea fliehen. Wie ist denn diese Geschichte zu dir gekommen? Wie ist die entstanden?
Also ich habe im Rahmen des Studiums Soziale Arbeit hier an der Hochschule Bremen eine ganz tolle Professorin, Antje Krüger, gehabt. Die hat das Thema Migration in der sozialen Arbeit unterrichtet. Da habe ich mich sozusagen als Schwerpunkt eingewählt und habe einfach dadurch sehr viel Wissen anhäufen dürfen über diese ganze Migration und habe dann dadurch auch sehr viel noch eigenständig recherchiert. Und dann ist einfach so diese Geschichte aus diesen vielen grausamen Erlebnissen und wirklich, da kann man wirklich von starken Traumatisierungen sprechen, die diese Menschen, die versuchen erstmal überhaupt übers Mittelmeer zu kommen, diese Wegstrecke, die sie bis dahin überhaupt zurücklegen mussten, schon so eine lange Zeit ist, die manchmal Jahre dauert, dass ich dann einfach irgendwie das veräußern musste, um auch damit klarzukommen, was ich vorhin schon sagte. Und dann ist eben diese Geschichte entstanden von diesen beiden Frauen, die geflüchtet sind und auch erstmal durch die Sahara mussten.
Ja, und das ist sozusagen das Berückende, das Bestechende, das Bewegende, dass es sehr detailliert beschrieben ist. Also man hat wirklich das Gefühl, man geht mit diesen Frauen durch die Wüste. Das ist ja eine Detailkenntnis, die du dir auch irgendwo hergeholt hast. Woher?
Also ich habe dazu wirklich wissenschaftlich sehr stark recherchiert. Also die Geschichte zum Beispiel, die Geschichte von Nur, die sozusagen aus dem Hochgebirge Eritreas stammt, wo wirklich eine extreme Armut herrscht, ja auch die höchste Kindersterblichkeit der Welt. Und die der Vater in diesem Kriegsdienst, die sagen Arbeitseinsatz, halt dem Staat einverleibt wurde. Das dauert ja manchmal ein Leben lang. Also das sind wirklich extrem heftige Umstände. Und wo der Esel stirbt und der Esel aber sozusagen die Familie ernährt, weil einfach die Wasserquellen versiegen, weil einfach die Strecken zu lang sind für die Mutter und der Esel dieses Überleben gesichert hat. Das sind einfach Tatsachen. Das habe ich recherchiert und aufgegriffen. Und und so ist das gekommen. Und dann habe ich natürlich einiges dazu erfunden, ne? Also es ist ja, das ist mir auch ganz wichtig, es bildet jetzt nicht die wirkliche Realität ab. Es gibt ja auch sehr viel Verfremdung und auch Bilder, die sozusagen verdichten. Und es gibt ja auch in dem einen Kapitel, wo dann Libyen beschrieben wird und im Endeffekt die sexualisierte Gewalt, da wird nie über sexualisierte Gewalt gesprochen, aber es wird im Endeffekt klar gemacht, aber über Umwege. So, das war mir auch wichtig, weil das ist sowieso schwer zu ertragen, das zu lesen. Es tut mir selber auch immer sehr leid für die ZuhörerInnen oder auch die LeserInnen, aber ich finde das, was die Realität ist, ist viel härter.
Also, ja, aber das führt mich auch noch mal vielleicht zu einem Gedanken, den wir hier noch kurz besprechen können. Zum Abschluss wird auch lauter jetzt im Café, dann ist das hoffentlich noch dann auch gut verständlich. Wie gehst du um mit Distanz und Nähe? Also du musst ja eine große Nähe empfinden beim Schreiben, also dich reinversetzen, dich in die Köpfe begeben, auch von solchen Schicksalen von diesen beiden Frauen. Du brauchst aber wahrscheinlich auch eine gewisse, dann fast professionelle Distanz, um es selber beschreiben zu können überhaupt. Wie gehst du damit um?
Ja, ich muss sagen, wenn ich die jetzt, habe ich ja vor einigen Jahren geschrieben, lese, dann berührt mich das auch selber sehr stark, weil ich ja nicht in der Geschichte mehr lebe. Die ist ja sozusagen entäußert, veräußert und geschrieben und auch von mir losgelöst. Ich glaube, das ist so ein bisschen so ein Handwerkszeug vom Theater. Wir arbeiten ja hier auch mit sehr, sehr hohen Beträgen, mit hohen Emotionen. Eine Geschichte braucht ja Dramatik, Fallhöhe und muss ja wirklich eine gute Geschichte sein, damit sie auch Spannung erzeugt. Und wir haben da immer auch die Zusammenbrüche, die Krisen oder den Tod oder den Mord. Und da, diese heftigen Themen, da haben wir ja so unser Handwerk hoffentlich gelernt als SchauspielerInnen, auch zu wissen, wie es geht und wie man eine gesunde Distanz entwickelt. Und ich glaube, das wende ich dann auch aufs Schreiben an. Und ich finde aber auch, das ist okay. Also diese Gefühle, durch die durchzugehen und sie auch zu haben und auch benennen zu können, ist ja auch etwas, was wir versuchen, unseren Kindern zu vermitteln, was wir, finde ich, auch immer wieder erkämpfen müssen im Alltag. Ne? Wie geht's mir gerade und wie kann ich gut für mich sorgen? Dadurch kann ich gut für andere sorgen und auch für andere da sein. Ja, das ist eben so in diesem Prozess des Schreibens für mich auch total okay, wenn mal was schwer wird oder hakt oder zu heftig wird. Und genau. Und ich versuche aber gerade so ein bisschen mehr in so eine Leichtigkeit zu gehen, weil ich schon eine Affinität habe auch zu schweren Themen.
Ja, das ist spürbar. Denkst du über einen 300-Seiten-Roman nach? Du nickst schon, bist du dran?
Ja, bin ich dran. 300 weiß ich nicht, 200 fände ich schon mal toll, vielleicht 250. Ja, bin ich dran, habe ich auch wahnsinnig Lust zu. Jetzt fehlen mir so ein bisschen die Räume zum Schreiben, aber ich gebe mir da gerade so Mühe zu gucken, wie kann ich mein Leben entwerfen und das Schreiben da integrieren, so wie es jetzt ist. Weil ich glaube, wir haben sehr oft die Zeit, wir müssen sie uns nur greifen.
Ja, wir brauchen aber auch die Räume dazu natürlich. Das Café Nun kann es nicht immer sein, so schön es hier auch ist. Franziska Schubert, vielen Dank. Danke, dass du zu Gast warst bei uns bei den Schreibgesprächen und uns mitgenommen hast in die Schreibräume, die in dir sind und außerhalb von dir sind und uns einen Eindruck gegeben hast, wie du schreibst, wie du arbeitest. Danke dir sehr.
Ich danke dir, Katrin. Das war mir wirklich eine richtig große Freude.
Schreibgespräche. Zu Gast bei Bremer AutorInnen. Ein Podcast des Bremer Literaturkontors. Mehr Folgen gibt es auf literaturkontor-bremen.de.